Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 670 des Audiocasts zu CC2TV. Ich begrüße wieder alle, die zuhören und muss sagen, ich war überrascht, dass bei der letzten Sendung, da habe ich ein bisschen erzählt über KI, dass es eben keine künstliche Intelligenz ist und gibt, dass da so viele Reaktionen gekommen sind. Sehr viele Menschen haben sich bedankt, weil sie doch neue Einsichten bekommen haben. Und das, was allgemein im normalen TV, im öffentlich-hirnlosen und im ähnlichen da produziert wird, das ist ja hanebüchen. Das wird ja einfach nur aus Unverstand dummes Zeug erzählt und was weiß ich nicht. Allerdings, die Gefahren, die von dieser neuen Technologie, die in einer solch massiven Form jetzt in die Breite gebracht wird, ausgeht, die darf man nicht unterschätzen. Darüber müssen wir auch noch sprechen, denn da kommt eine Gefahr auf uns zu, wie es sie für die Menschheit noch nie gegeben hat. Aber fangen wir erstmal mit anderen Dingen an, anderen Dingen, die für uns vielleicht irgendwann später mal interessant werden könnten, also für uns Menschen. Vielleicht weiß es der eine oder andere noch, Trappist 1. Das war, glaube ich, einer der ersten Sterne, bei denen man Planeten entdeckt hat, die in einer habitablen Zone um diesen Zwerg, roten Zwergstern kreisen. Und zwar vier Planeten kreisen da, sieben sind es, glaube ich. Und vier davon sind in der habitablen Zone, also in dem Bereich, wo es möglicherweise Wasser in flüssiger Form geben könnte, was nach unserer heutigen Vorstellung, die ziemlich beschränkt ist, gebe ich echt zu, Voraussetzung für Leben ist. Weil wir uns nicht vorstellen können, dass es Leben ohne Wasser gibt, dann ist es eben so. Wird wahrscheinlich in Zukunft irgendwann einmal ein bisschen anders werden. Aber dieses egozentrische Denken der Menschen, das begleitet uns ja schon Jahrtausende. Also, dieses Sternchen da, der ist 40 Lichtjahre von uns entfernt. Und drei seiner sieben Gefährten, die da drum kreisen, das sind Gesteinsplaneten. Das heißt also keine Gasriesen oder ähnliches, sondern die bestehen aus fester Materie. Und die Astronomen vermuten, dass aufgrund dieser berechneten Planetendichten es auf diesen Planeten Wasser geben könnte. Gut, nicht auf allen gleichzeitig, je nach Orbit, also ob sie weiter weg sind von ihrem Zwergstern oder näher dran, kann es sein, dass es entweder als Wasserdampf ist oder flüssig oder gefroren als Eis. Muss man sehen, ob wir es irgendwann einmal schaffen, in der Fernaufklärung so gut zu werden, dass wir auch das unterscheiden können, von hier, von der Erde aus, 40 Lichtjahre entfernt. Man muss sich überlegen, also wenn wir da hingucken, wir können ja gar nicht irgendwo hingucken, das ist ja auch wieder so im Sprachgebrauch drin, sondern wir nehmen das Licht auf, was von diesen Planeten reflektiert wird und in das All abgestrahlt wird und einen winzigen Bruchteil dieses reflektierten Lichtes eines solchen Planeten trifft bei uns auf der Erde irgendwo auf, in ein Teleskop oder in irgendwelche anderen Messgeräte. Und das wandeln wir dann um in die Informationen, die wir versuchen, daraus zu lesen. Also wir gucken nirgends hin, sondern die Informationen kommen zu uns. Die sind 40 Jahre unterwegs und dann können wir sagen, okay, guck mal das Ding. Ich stelle mir vor, das hat Wasser auf der Oberfläche. Ja, allerdings hat man nun wohl festgestellt, dass es da so ein bisschen Probleme geben könnte, weil der innerste Planet, von dem man angenommen hatte, er könnte so eine mögliche Erde sein, ein Ersatz für uns irgendwann einmal, dass der im Grunde genommen keine Gashülle hat, sondern ähnlich wie unser Merkur ein reiner, trockener Gesteinsplanet ist, wo wir kaum darauf leben könnten, es sei denn, wir würden alles mitbringen, also würden unsere Butterbrote und unsere Wasserflasche mitbringen, um dann dahin zu fliegen, darauf zu landen. Aber ob man da dauerhaft leben könnte, dazu ist unsere Technologie heute noch gar nicht in der Lage. Aber es ist schon erstaunlich, wenn man sich überlegt, wie weit dieses Planetensystem entfernt ist und wie viele Informationen wir uns allein durch analytisches Denken und den vorhandenen minimalen Strahlungen, die wir von dort empfangen, ausdenken und zusammenbasteln können. Und das ist ja nun keine gesponnene Geschichte, das ist ja harte, ernste Wissenschaft. Und ich finde es ganz irre, was da möglich ist. Wir können feststellen, ist eine Gashülle, die Zusammensetzung der Gashülle und alles Mögliche. Also, ich wollte nur gesagt haben, neueste Erkenntnisse sagen voraus, dass der TRAPPIST 1b keine Atmosphäre hat. Das ist also der innerste Planet und das ist so ein totes Teil wie unser Merkur. Der fällt also schon mal auf als Reserveaufenthaltsort für die Menschheit, falls wir hier weiter diesen Scheiß machen und dieser schwachsinnige Scheißdreckkrieg da. Aber der kommt ja sowieso zu uns. Ich will keinen Angst machen, nur alle Anzeichen sprechen dafür. Weil wir gerade mal im Weltraum sind, bleiben wir ein bisschen da. Wir gehen ein bisschen weiter weg, würde ich mal sagen. Es wurde ein super massereiches schwarzes Loch entdeckt. Es soll rein rechnerisch etwa 30 Milliarden Sonnenmassen enthalten. Also Masse unserer Sonne mal 30 Milliarden. So ein schwarzes Loch, nur um es nochmal kurz zu sagen, das ist also eine Zusammenballung von Materie und damit eine Konzentration von Schwerkraft, die so stark ist, dass nichts entkommen kann, noch nicht einmal Licht. Deswegen ist das Ding schwarz. Wenn das Licht ja von dieser Zusammenballung, die winzig klein ist, im Grunde genommen, durch die Schwerkraft so stark zusammengepresst, wenn das Licht da nach außen treten könnte, wäre das Loch nicht schwarz. Dann hieß es nicht schwarzes Loch. Also, ein schwarzes Loch ist deswegen ein schwarzes Loch, weil die Gravitation so groß ist, dass noch nicht einmal Licht von diesem schwarzen Loch nach außen dringen kann. So die heutige Vorstellung. Dieses so entdeckte schwarze Loch, das ist 2,7 Milliarden Lichtjahre entfernt in der Galaxis Abel 1201. Es ist für die Astronomen mit Teleskopen nicht sichtbar, weil, es ist eben ein schwarzes Loch. Und es konnte erst entdeckt werden, als die Forscher, die von dieser Galaxie verursachten Gravitationslinseneffekte näher analysiert haben. Gravitationslinse, das ist sowas, Licht wird ja durch die Gravitation auch abgelenkt. Und wenn jetzt also vor dem Hintergrund, wo wir ganz viele Sterne und Systeme und Sonnensysteme und Planeten und Galaxien haben, wenn da jetzt so eine Galaxie mit einem massiven schwarzen Loch vorbei wandert, dann verbiegen sich die Lichtstrahlen und wir haben so einen Linseneffekt, als würde man durch ein Glas schauen, Weinglas oder ähnliches. Und so hat man das Ding entdeckt. Es ist also auch schon erstaunlich, auch hier wieder, was im Grunde genommen möglich ist, dieser Gravitationslinseneffekt. Da gibt es unglaublich komplizierte Zusammenhänge. Das gibt uns immer noch ganz, ganz, ganz viele Rätsel auf. Und man weiß noch gar nicht so ganz genau, ob da noch mehr dahinter steckt. Wir erkennen im Grunde genommen nur diese verzerrte Licht, wenn diese Gravitationsquelle am Hintergrund vorbeizieht. Nur es ist schon erstaunlich, auch wenn es letztendlich gar nicht tangiert, weil es ja so weit weg ist und weil, ob es noch existiert, wissen wir ja gar nicht. Denn dieses Licht war ja 2,7 Milliarden Jahre unterwegs, bevor wir es jetzt gesehen und entdeckt haben. Also man muss schon sagen, was hier in den letzten Jahrzehnten im Bereich der Forschung passiert ist, was man alles für Erkenntnisse gesammelt hat und welche Analysemethoden man heute zum Einsatz bringen kann. Es ist erstaunlich und es ist natürlich interessant. Man sollte es nur mal wissen, sowas geht. Man kann so weit, jetzt wollte ich gerade wieder sagen, in die Vergangenheit sehen, aber die Vergangenheit kommt ja in Form des Lichtes zu uns oder in dem Falle der Verzerrung anderer Lichter und nicht dessen, was wir gar nicht sehen können. eine neue Idee für einen möglichen interstellaren Antrieb, also das heißt also, mit dem man ja, Raumfahrzeuge durch unser Sonnensystem transportieren kann, gibt es, und ich sage ausdrücklich Idee, es ist in der Praxis so noch nicht ausprobiert worden. Es ist im Grunde genommen ein Segelschiff und wir schießen von zum Beispiel der Erde aus den Wind dahin. Es ist natürlich kein Wind, der hätte ja nicht viel Sinn im Vakuum, wobei es natürlich verschiedene Vakua gibt, aber gehen wir gar nicht drauf ein. Das Konzept ist im Grunde genommen so, dass man mit einem starken Laser, der irgendwo im Bereich von zweistelligen Megawattzahlen liegt, auf dieses Raumschiff, auf diesen Raumflugkörper schießt. Und dort wird es von Sonnensegeln, da treffen diese Laserstrahlen auf, die werden gepulst, also in Form von, man spricht von Pellets, dahin geschossen und wird dann in diesen Pellets im Plasma umgewandelt und das Raumschiff, diese Pelletkette, die dann auf diese Segel trifft, wird dadurch beschleunigt. Hört sich sehr abenteuerlich an, aber die Wissenschaftler und die Physiker, die sind der Meinung, dass es tatsächlich wirklich funktionieren könnte, wenn man nun diesen Laser in dieser Leistungsklasse auch bauen könnte und wenn man den mit der Energie versorgen könnte, die notwendig ist. Und es ist sogar möglich, das ohne Sonnensegel zu machen, wenn an diesem Raumschiff oder in diesem Raumschiff ein sehr starker Magnet ist, dann würden diese Pellets, die man da drauf schießt, ebenfalls den auf das Magnetfeld treffen, so wie die Sonnenstrahlen auf das Erdmagnetfeld, und würden dann da einen Rückstoß erzeugen. Das heißt, unser Erdmagnetfeld wird ja auch eingedellt von Sonnenstürmen und ähnlichen Kram. Laut den Berechnungen könnte mit einer solchen Pelletkette eine Geschwindigkeit von 120 Kilometer pro Sekunde erreicht werden. Und damit könnte man so ein Raumschiff auf eine Geschwindigkeit bringen, die es uns ermöglicht, die äußeren Planeten unseres Sonnensystems in weniger als einem Jahr zu erreichen. Also so eine Reise zum Mars würde dadurch natürlich auch in viel, viel kürzerer Zeit möglich werden. Nicht in Monaten, sondern in einigen 10 Tagen. So, der Vorteil ist natürlich, dass schwere Raumfahrzeuge, die auch Tonnen an Masse haben, damit bewegt werden können und selbst gar keine Energie oder weniger Energie aufwenden müssten. Ja, jetzt muss man mal sehen, ob sich das auch in die Praxis umsetzen lässt, ob man mit solchen Sonnensegeln, die können ja riesig groß sein und alles Mögliche auffangen, was da ist, natürlich auch durch alle möglichen Mikroteilchen, die durch das All fliegen, beschädigt werden. Aber all das ist eben Zukunftsmusik. Man muss abwarten, wie die Entwicklung weitergeht. Zuerst mal werden Tests gemacht, ob man das wirklich in die Praxis umsetzen kann. Und dann dauert es noch 10 Jahre oder noch länger. Aber eventuell könnten wir damit dann sogar mal zu anderen Sternensystemen reisen, also aus unserem System heraus. Aber dazu muss man natürlich erstmal leistungsstarke Laser haben. Aber so blöd wie die Menschen sind, werden die wahrscheinlich die Laser erstmal dazu verwenden, um sich gegenseitig umzubringen. Leider. Raumschiff Orion. Ich meine nicht die Fernsehserie. Ich habe ja darüber berichtet, dass die NASA ein Raumschiff Richtung Mond und um den Mond herum geschickt hat, um zu testen, wie sich das verhält mit dieser neuen Technologie, die man da angewendet hat, wo man mit weniger Energie quasi künftig sowohl den Mond als Umlaufbahn ansteuern kann. Zuerst soll ja da eine umlaufende Raumstation gebaut werden und man will auch landen und dann dort eine Siedlung auf dem Mond errichten und dann kontinuierlich Raumfahrer oder Mondfahrer oder wie auch immer man die nennt, dahin bringen und ablösen und so weiter. Es sollen Forschungsstationen entstehen und später soll auch die zivile Raumfahrt in der Lage sein, auf dem Mond Bodenschätze abzubauen. Mal sehen. Also, es gab eine Pressekonferenz in Bremen von Airbus im Februar allerdings schon und da wurde dann erklärt, dass die Auswertung der Testdaten noch gar nicht abgeschlossen sehen, weil man so unglaublich viele Daten gesammelt hat. Aber man kann jetzt schon sagen, dass das Raumschiff Orion viel weniger Treibstoff benötigt hat und auch viel weniger Energie verbraucht hat, als man in der Planungsphase angenommen hat. Und die haben also diese Mission, diese erste Mission dazu genutzt, das Modul zu testen und zu prüfen und haben festgestellt, es hat 15% mehr Strom erzeugt, weil die Solarzellen so gut waren, wie man sich das eigentlich vorher gar nicht ausgerechnet hatte, im wahrsten Sinne des Wortes. Das Antriebssystem war ebenfalls sehr effizient und sie haben 2 Tonnen Treibstoff weniger verbraucht. Das sind etwa 20% weniger als vorberechnet. Gut, es sieht also alles ganz gut aus. Und eine künftige Mission, ja, die kann jetzt darauf aufbauen und man kann mit ganz anderen Gewichten und auch mit Nutzlasten arbeiten. Die Antriebe können etwas schlanker werden in Bezug auf die Leistung und kann mehr transportieren und mehr mitnehmen. Es wird wohl dieses Jahr noch die erste bemannte Mission geben, die um den Mond herumfliegt und die auf diesen bisher gewonnenen Daten aufbaut. Jetzt muss man sehen, wie es weitergeht, aber die Menschheit ist dabei, seit 50 Jahren Pause, jetzt den Mond wirklich so richtig auf den Pelz zu rücken. Ja, dann kommt noch etwas Neues aus dem Bereich der Robotertechnik. Die armen Bäckereien in diesen 4-Buchstaben-Läden, die haben es ja nur wirklich schwer. Auf der einen Seite müssen sie versuchen, den niedergelassenen alteingesessenen Bäckern den Garaus zu machen. Auf der anderen Seite brauchen sie sogar Personal dafür. Das will jetzt die Firma Fanuc, das ist der weltgrößte Roboterhersteller, in Zusammenarbeit mit einem Backofenhersteller, der Firma Wieshoy, irgendwie ändern. Man hat also, das Ding ist schon fertig, einen Roboterarm oder mehrere konstruiert. Die sehen nicht so aus wie die, die in den Autofabriken stehen, sondern die sehen aus wie so, naja, künstliche Arme, natürlich nicht mit Haut bezogen, so in Weiß, wie man sie manchmal irgendwo auf Messen und sowas gesehen hat. Die sind an einem Stempel und da ist 1 oder 2 oder 3 Arme sind da dran. Und man hat jetzt einen vollautomatischen Backshop vorgestellt. Der macht Folgendes, der holt also aus einem Tiefkühlbereich heraus die Backlinge, die da angeliefert worden sind, schiebt die in den Backofen. Der Backofen wird dann geheizt und nachdem das alles gebacken ist, dann holt einer dieser Arme das Backblech heraus, schiebt es irgendwo anders hin zum Abkühlen. Und wenn die Sachen abgekühlt sind, die Brötchen oder sonst was, dann schiebt er sie in die Auslage, wo sie in dieser schrägen Rutsche sind. Und am anderen Ende stehen dann Menschen, die ihre Tüten aufhalten und mit ungelenken Greifzangen dann die Brötchen daraus holen müssen. Und das geht also automatisch und im Hintergrund wird dann gleich weitergebacken. Und das System soll, auch hier wieder KI, also kleine Intelligenz, gesteuert, geguckt werden, wann essen die Menschen denn die meisten Brötchen, wann wollen sie am meisten Weißbrot, wann wollen sie am meisten Schwarzbrot, wann wollen sie am meisten, was weiß ich was, irgendwas anderes. Und dann soll bedarfsgerecht geplant gebacken werden. Das Ding weiß also ungefähr, also um 13.30 Uhr haben wir den Hauptansturm auf Kaiserbrötchen. Die Kaiserbrötchen brauchen aber 7 Minuten, damit sie gebacken werden und brauchen 4 Minuten, um abzukühlen. Also muss ich 11 Minuten vorher die in den Backofen schieben und so weiter. So, und so soll das in Zukunft abgehen. Da muss also keiner der unterbezahlten Mitarbeitern in diesen 4 Buchstaben Ausbeuterläden dann mehr dahinter stehen und wenn der Backofen klingelt, dann die Bleche rausholen und sich und aufpassen, dass er sich die Pfoten nicht verbrennt. All das soll vollautomatisch gehen. Wir müssen mal sehen, wann die ersten Dinger da wirklich in den Läden stehen. Interessant ist es auf jeden Fall. Und aufgrund der Arbeitskräftemängel, die wir haben, wenn sich das denn rechnen würde, dass man da keine Arbeitskräfte mehr braucht, die unterbezahlt sind und ausgebeutet sind, wäre das ja vielleicht ganz gut. Vielleicht könnten die ja dann qualifizierte und besser bezahlte Arbeit irgendwo anders, da wo sie gebraucht werden, übernehmen. Ich weiß es nicht. Wissen Sie, was Bold Glamour ist? Ich wusste es bisher nicht. Das sind Filter, die wohl immer mehr, in der Hauptsache wohl von jungen Frauen und Mädchen, verwendet werden, um sich an irgendein virtuelles Idealbild heranzuarbeiten. Die arbeiten also einmal offline, aber auch direkt live online. Die werden verwendet, um ja, das eigene Ich aufzubereiten, müsste man sagen. Das heißt also, andere Menschen zu täuschen. Man kann damit live eine makellose Haut erhalten, ohne Pickel und sonst was. Man kann die Augen vergrößern, man kann die Nase verschmalern, man kann volle Lippen bekommen, bis sie so nuttig aussehen, und Wangenknochen damit betonen und so weiter. All das können diese Filter. Und diese Filter sind seit Jahren immer besser geworden. Und sie werden von Hunderttausenden von jungen Menschen, in der Hauptsache wohl weiblicher Natur, benutzt, um sich selbst schöner darzustellen, als sie wirklich sind. Ob die sich dann noch aus dem Haus trauen, wenn sie sich mal wirklich treffen mit anderen, ist die andere Frage. Aber mittlerweile wird das wohl schon zum Problem, weil diese Gesichtsfilter, könnte man ja sagen, diese Maskierung, die da entsteht, führt dann dazu, dass diese Menschen sich auch extrem schminken nach ihrem Idealbild, was sie künstlich erstellt haben. So, all das ist ein Wirtschaftsfaktor. Da wird also massiv Geld verdient damit, durch diese, naja, Selbstverschönerung, sich mit fremden Federn schmücken, um dann nicht den eigenen Ansprüchen und schon gar nicht denen, die man getäuscht hat, zu entsprechen. Also, trauen Sie keinen Bildern, wenn Sie irgendwo schöne Menschen sehen. Alle Menschen sind hässlich oder alle Menschen sind schön. Am hässlichsten für mich sind die, die geschminkt sind, so als kämen sie gerade vom Stuckateur. Tja, mit TikTok hat man früher den Kindern die Uhr beigebracht. Das war die TikTok, weil da waren Pendeluhren, die haben immer Tick-Tack, Tick-Tack gemacht. Auch die alten Armbanduhren, die hat man den Kindern ans Ohr gehalten, die haben auch Tick-Tack gemacht. Meist ein bisschen schneller als die großen Pendeluhren. Ja, das war eine ganz andere Zeit. Dass eine siliziumbasierte Armbanduhr einen Tick-Tack macht, kann man natürlich programmieren. Da gibt es bestimmt Applikationen dafür, für irgendwelche Nostalgiker. Aber weiß ich nicht. Ist auch nicht das Thema. Es geht nicht um Tick-Tack, es geht um TikTok. Und TikTok, das ist ja diese weltweite Seuche von Kurzvideos, wo jeder seinen blöde Jahren rauslassen kann, um damit irgendwelche anderen Menschen zu begeistern, warum auch immer. Gut, aber Blödelei gehört ja zu unserem Menschsein dazu. Ich sehe es ja im Fernsehen. Blödelsendungen haben ja einen derartigen Hype in den letzten Jahren erhalten, vor allen Dingen dann, wenn sie ihre Blödelei noch unterhalb der Gürtellinie abhalten. Anderes Thema. Nein, es geht immer mehr Staaten auf dieser Welt verbieten TikTok, mehr oder weniger, und teilweise oder auch vollständig. In den USA laufen ja die Anhörungen im Moment mit dem Oberguru von TikTok, und so wie es aussieht, will der seinen Laden nicht verkaufen. Die Amis sind ja da brutal. Ich meine, da kann man ja dran fühlen. So nach dem Motto, was, da kommt ein Konkurrent und dann noch einer aus China? Nee, entweder du verkaufst mir deinen Laden oder wir verbieten den. Könnte man sagen. Nein, aber die sind ja ehrenvoll. Die wollen ja nichts anderes als ihre Bevölkerung schützen vor der Spionage, die hier nicht nur möglicherweise droht, sondern das Ausspionieren der Nutzer von TikTok, das ist ja nun bewiesen. Also auf vielen Diensthandys in der EU und auch in den USA ist TikTok bereits verboten. Die dürfen das also nicht mehr, weil man wirklich Angst hat, dass aus China Spionage über diese Applikation durchgeführt wird. So, wie geschieht das? Na ja, gut, ganz einfach. TikTok fragt ganz viele verschiedene Sachen ab. Die Rechenzentren, gut, man verspricht jetzt, dass man die in USA und der EU aufbaut und dass die Daten von da aus nicht nach China gehen. Gut, wer es glaubt, wird selig. Wer es nicht glaubt, kommt auch dorthin. Wissen wir ja alles. Das ist ja auch alles nicht mehr nachvollziehbar. Aber gesichert ist zum Beispiel, dass TikTok den Standort der Nutzer abfragt, die Kontakte der Nutzer, also alle Kontakte, die der TikTok-Nutzer besitzt, werden von TikTok abgefragt und das Nutzungsverhalten natürlich geträgt. Wann, wie oft, wo geht er hin, wo hat er sich aufgehalten, mit wem hat er von wo aus kommuniziert und diesen ganzen Kram. So, deshalb hat man jetzt eben immer mehr und mehr gehört und gelesen, dass TikTok ausgesperrt werden soll. Und ich gehe mal davon aus, dass in vielen Bereichen das auch durchgeführt wird. Auch in der EU laufen heftige Diskussionen darüber. Weil wir gerade von Aussperren sind, Italien hat ChatGPT ausgesperrt, offiziell aus Datenschutzgründen, erstmal für ein halbes Jahr und das ist also da nicht mehr verfügbar. Natürlich, die harten Freaks wissen, wie man trotzdem rankommt. So ein Staat kann das nicht, der schafft das nicht. Noch nicht mal die Chinesen schaffen das ja, ihr eigenes Volk davon abzuhalten, auch schon mal einen Blick in das unzensierte Internet zu werfen. Aber hier geht es jetzt darum, dass man wohl personenbezogene Daten auch von diesem Chatbot abfragt und dass hier auch Jugendschutz missachtet wird. Diese KI-basierten Chatbots dürfen also aus Datenschutzgründen vorerst in Italien nicht mehr verfügbar sein. Also da gibt es eine ganze Menge Geschichten. Auch in den USA sollen jetzt Maßnahmen ergriffen werden, um hier Einschränkungen auf den Weg zu bringen. Mal sehen, wie weit das geht. Also im Grunde genommen, ich sehe diese Entwicklung auch sehr, sehr kritisch. Microsoft wird künstliche Intelligenz, so nennen die das, in die wichtigsten Büroprogramme integrieren. Das heißt, der Konzernchef, dieser Satya Nadella, nicht Nutella, das ist was anderes, Nadella, mit D, wie Dora, der hat vergangene Woche Donnerstag in Redmond verlauten lassen, dass Microsoft 365 Copilot als Anwendersystem in die Office-Programme jetzt mit KI-Funktionen ausgestattet wird. Und diese IT-Welle, die es da seit Monaten jetzt gibt und die für ziemlich viel Aufruhr sorgt, wird also ein offizieller Bestandteil in Office-Systemen werden. Und diese Copilot-Erweiterung, die soll also dann ganz viele Sachen da machen, helfen, nicht nur bei Rechtschreibung, bei Formulierung, bei Ersetzen von Begriffen, von Worten, bei Interpunktion, von was weiß ich was, Status-Update und so weiter. Hier wird auch mit persönlichen Daten gearbeitet, die werden natürlich wie bei Microsoft üblich gespeichert und wenn ich einen neuen Brief schreibe, dann weiß das System, was ich in etwa schreiben will, wie mein Schreibstil ist, welche Begriffe ich gebrauche und ähnliche Sachen. Man will jetzt hier die Vormachtstellung von Office gegenüber anderen Office-Systemen wahrscheinlich ausbauen, denn das ist ja nun mal so, wer mit Winzig Weich verheiratet ist, der arbeitet genauso wie die alte Bauernregel in Deutschland, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Der bleibt dabei, der frisst seinen ganzen Office-Kram und seinen ganzen Microsoft-Kram weiter, egal wie er abgezockt wird, egal wie er abgelauscht wird, egal wie er manipuliert wird, egal wie er gegängelt wird, egal wie viel Geld ihm aus der Tasche gezogen wird. Ja, man ist eben faul und will nicht selbst denken, will nicht irgendein Betriebssystem haben, wo man ein bisschen was dran machen muss, was aber dann absolut frei ist, wo man keine Angst haben braucht, dass man da abgehört werden würde und was so divers in seinen unterschiedlichen Ausprägungen ist, dass es auch schwer ist, einen allgemeinen Angriff auf alle diese verschiedenen Distributionen gleichzeitig mit einem Virus zu führen. Aber das geht in die Köpfe der Windhofer nicht hinein. Das wollen die auch gar nicht. Und wenn ich mir so Kommentare ansehe, die immer wieder kommen, es ist schon schlimm. Hier lassen sich Menschen gängeln, weil sie zu faul sind, selbst zu denken und zu faul sind, selbst etwas zu machen. Ja, aber des Menschen Wille ist sein Himmelreich. Aber ob es sein Wille ist, das weiß er ja im Regelfall gar nicht mehr. Er ist ja so programmiert worden, dass er nichts mehr anderes kann. Ja, und dann hat OpenAI das GPT-4-Sprachmodell vorgestellt. Also das ist hier dieser Chatbot, der jetzt mittlerweile nicht nur irgendwas schreiben und machen kann, komme ich gleich nochmal drauf, sondern dass er auch zum Beispiel Bilder verstehen soll. Also ein Bild analysieren und beschreiben und vergleichen. Es ist schon eine Geschichte. Ich habe es mal versucht zu probieren. Also er findet schon in einem Bild Personen oder Gegenstände. Und er kann schon sagen, dass das ein Haus am See ist. Das ist erschreckend eigentlich. Und er kann natürlich auch Bilder selbst erstellen. Er kann so, wie es jetzt in den Pressemitteilungen stand, das habe ich nicht probiert, bis zu 25.000 zeichenlange Texte verarbeiten und auch erzeugen. Und das ist jetzt der nächste Schritt, also eine ganz, ganz andere Dimension. Und das Teil kann im Grunde genommen alles. Er kann Musik komponieren, er kann Programme schreiben. Ja, Programme schreiben, können wir gleich nochmal drauf kommen, habe ich probiert. Und dieses neue Modell, das soll also auch technische Schreibaufgaben ausführen können. Songtexte komponieren, Drehbücher schreiben, soll den Stil von Benutzern, nachdem es ihn gelernt hat, ich kann ihn also zum Beispiel ein paar Bücher, die ich geschrieben habe, hin oder einspeichern und dann schreibt er in meinem Stil über einen neuen Inhalt, von dem ich vielleicht gar keine Ahnung habe, aber es sieht dann so aus, als hätte ich es geschrieben. Sagt man, mit Einschränkungen bitte. So, und das ist das, was da bekannt ist. Es gab also eine Vorabversion, da konnte man mal reinriechen und die GPT 3.5 war ja eigentlich schon mit den meisten Fähigkeiten des 4.0ers ausgestattet. Und ja, jetzt muss man mal sehen, wie es in den Markt kommen soll. Es soll ja irgendwann wirklich auch Geld bringen. Aber ich hoffe mal, dass bald freie Versionen auf den Markt kommen, die auch als Open Source kommen sollen. Die unermüdlichen Inhalte, die bisher von den Vorgängermodellen erzeugt worden sind, die sollen also drastisch reduziert worden sein. Und bei den Fakten soll die Trefferquote auch deutlich erhöht worden sein. Ich habe zum Beispiel mit dem ehemaligen Kollegen Back eine Information bekommen, von der Version 3.5, glaube ich. Da wurde relativ einseitig beschrieben, dass er den Computerclub gegründet hat und beim WDR und wie lange er das gemacht hat und dass ich ihn dann anschließend abgelöst habe. Also alles irgendwo vollkommen daneben. Das sind natürlich Informationen, die irgendwo in Datenbanken sind. Die Datenbanken müssen natürlich richtig sein. Wenn da nicht richtig recherchiert wurde, kann ein solches Programm natürlich auch nur Mist daraus bringen. Ich wollte nur sagen, man muss vorsichtig sein. Was diese Dinge da tun und machen, ist bedenklich. Dadurch, dass dieses Teil jetzt aber auch Bilder generieren kann, wird es noch viel gefährlicher. Ich meine, ich habe ja schon von diesen Beauty-Filtern eben was erzählt. So etwas in anderen Bereichen gibt es ja schon lange. Ich kann mich erinnern, wir waren mal auf irgendeiner CeBIT und da kam diese Blödzeitung, oder nee, der Deutsche sagt wohl Bildzeitung dafür, die ich aber seit 1961 nicht mehr lese, weil die haben damals zum Mauerbau geschrieben, damals hat dieses Schmierblatt 10 Pfennig gekostet, dass sie die Preise so lange nicht erhöhen würden, bis die Mauer weg wäre. Ein paar Wochen später haben sie dann die Preise erhöht auf 15 Pfennig. Und das war für mich dann das letzte Mal, dass ich so ein Ding da gekauft habe. Ja, das kam aber, wie gesagt, jetzt vor, ich weiß nicht, 10 Jahren oder so zur CeBIT mal. Und da habe ich ein Bild gesehen auf der Titelseite. Das war vor dem Brandenburger Tor. Da ging es um irgendwelche Themen-Demos. Und da fiel mir auf, dass die Schatten der Menschen, die da standen, ja gar nicht alle in eine Richtung zeigten. Ich habe dann mit Back darüber gesprochen und es war ganz klar und eindeutig, dass dieses Bild manipuliert war. Gut, natürlich gab es damals Photoshop, aber kein Mensch hat darüber nachgedacht, dass man ein Bild einfach konstruiert. Normal, Bilder werden von Fotografen gemacht und werden dann verkauft an die Redaktionen und werden abgedruckt. Da hatte man offensichtlich ganz klar manipuliert. So, und seitdem geht es das so weiter. Und wenn man sich das überlegt, wenn man im Internet irgendwelche Informationen sieht, teilweise natürlich auch im Fernsehen, Da werden Bilder gezeigt, da wird berichtet über irgendwelche Angriffe von den russischen Verbrechern auf die Ukraine und da werden Bilder von Flugzeugen gezeigt. Das sind aber keine Bilder aus der Situation, sondern irgendwo aus dem Archiv, die sind vielleicht Jahre alt. Oder es werden wahnsinnig blödsinnige Bilder zu irgendwelchen Texten in Zeitschriften oder in Internettexten dazu montiert, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben. Nichts Echtes, nichts Wirkliches. Einfach nur irgendein Bild dahin gehauen. So, und diese Bilder, die muss man künftig dann nicht mehr irgendwo rausgraben oder vielleicht selbst zusammenschnipseln mit irgendwelchen Programmen, sondern man sagt eigentlich nur noch diesen KI-Teilen da, mach mir ein Bild so und so, nimm das hier und mach das so. Ich meine, AfD hat es ja schon gemacht, die haben ja schon Bilder, künstlich erzeugte Bilder rausgegeben, die irgendwelche Flüchtlinge diskriminieren sollten oder sonst etwas. Desinformation wird in Zukunft so massiv sein, dass ich mir überlegt habe, ob ich nicht wieder wie früher mal, da gab es bei Firefox die Möglichkeit, da konnte man die Bilder einfach mit einem Klick irgendwo ausschalten. Muss mal gucken, ob das heute auch noch geht. Ich möchte dann nur noch Texte haben, keine Bilder mehr. Alle Bilder, die ich so tagsüber sehe, zu irgendwelchen Berichten, von irgendwelchen Zeitungen, von irgendwelchen Internetschmierfinken oder sonst was, das sind einfach nur Bilder, die nicht konnten direkt mit dem Text zu tun haben, die irgendwo hergeholt sind, aus irgendeinem Grund und die alles verschlimmern und alles manipulieren, was nur möglich ist. Also, wir müssen davon ausgehen, dass wir in Zukunft noch viel weniger Wahrheit erfahren werden, als es bisher der Fall ist. Und dass es immer schwieriger wird zu erkennen, was ist denn eigentlich wahr und was ist nicht wahr. Wir müssen davon ausgehen, das meiste ist nicht wahr. Und die Krümel, die Wahrheitskrümel, die zu finden, das wird die Hauptaufgabe werden in der Zukunft. So, jetzt geht es darum, einfach mal zu gucken, was können diese Chatprogramme denn? Wo sind die Grenzen? Ich habe mich mit so einem Teil mal ein paar Stunden unterhalten in der vergangenen Woche und habe 11 Seiten etwa Text dazu heruntergeladen von diesem Dialog, den ich geführt habe. Den will ich jetzt nicht vorlesen. Ich meine, einschlafen könnt ihr auch ohne mich. Aber ich will ihn zumindest online stellen, damit es zum Nachlesen möglich ist und möglich wird. Aber ich wollte mal gerade reingucken. Also es geht damit los. Ich habe gesagt, kannst du mir ein Basic-Programm schreiben, welches Lottozahlen für Lottoscheine erzeugt? Daraufhin kam die Antwort, ja, ich kann dir ein einfaches Programm schreiben, das zufällig Lottozahlen für Lottoscheine generiert. Bitte beachte jedoch, dass dieses Programm lediglich für Unterhaltungszwecke gedacht ist und keine Gewinngarantie bietet. Welche Weisheit! So, und ich habe nach Basic-Programm gefragt und da schreibt er mir ein Programm in Python. Gut, das Programm als solches funktioniert, das ist klein, einfach, aber geschmacklos. So, und dann schreibt er dazu, dieses Programm generiert 6 zufällige Lottozahlen zwischen 1 und 49, also er weiß, dass Lotto 6 Zahlen sind und aus 49, und gibt sie sortiert aus. Du kannst die Anzahl der Lottozahlen und den Bereich der möglichen Zahlen nach Bedarf anpassen. Daraufhin habe ich gesagt, ich wollte das aber in Programmiersprache Basic haben. Okay, daraufhin erzeugt er mir also ein Programm in Basic, macht da schöne Remarks davor, Lottozahlen und sowas, macht auch eine geschachtelte Schleife, das ist also auch soweit in Ordnung. Es sieht also im Prinzip ganz gut aus. Er dimensioniert zwar ein Array von 0 bis 6, was in Basic gar nicht notwendig ist, aber sei es drum, es ist eben so. Dann schreibt er dazu, dieses Programm erzeugt ebenfalls 6 zufällige Lottozahlen zwischen 1 und 49 und gibt sie aus. Die Schleifen und Bedingungen sind in Basic Syntax geschrieben. Bitte beachte, dass die Funktionsweise von RND, also Zufallszahl, je nach Basic-Dialekt variieren kann und dass das Programm entsprechend angepasst werden muss. Okay. Dann habe ich gesagt, okay, und jetzt bitte das Programm in C. Also schreibt er mir ein C-Programm, ist natürlich deutlich größer als ein Basic-Programm und ist aber auch in Ordnung. Dann schreibt er darunter, das Programm erzeugt ebenfalls 6 zufällige Lottozahlen zwischen 1 und 49 und gibt sie sortiert aus. Die Schleifen und Bedingungen sind in C Syntax geschrieben. So, und dann habe ich gesagt, danke, jetzt bitte das Programm in Assembler geschrieben. So, und dann sagt er, klar, hier ein Beispielprogramm in Assembler für die Erzeugung von Lottozahlen. Dann nimmt er einen allgemeinen Assembler-Syntax und schreibt da ein Programm. Das sieht gut aus, das habe ich nicht probiert, konnte es auch im Kopf nicht vollständig nachvollziehen. Manche Dinge muss man wirklich probieren. Und schreibt dazu, dieses Programm erzeugt ebenfalls 6 zufällige Lottozahlen zwischen 1 und so weiter. Und dann habe ich ihm gesagt, bitte in Maschinensprache für die 6502 CPU. Und dann schreibt er hier ein Beispielprogramm in Maschinensprache für die 6502 CPU, das Lottozahlen erzeugt. So, und das macht er dann auch. Er nimmt also die Mnemonics der 6502, schreibt auch hinten Kommentare dahinter, nicht immer, aber da, wo es notwendig ist. Also das sieht also sauber aus, das funktioniert auch. Da war ich also schon erstaunt. Also das kann er auch. Und schreibt dazu, das Programm erzeugt ebenfalls 6 zufällige Lottozahlen zwischen 1 und 49 und gibt sie sortiert aus. Es nutzt die Systemaufrufe sys, getRandom und sysWrite, die in der Kernlibrary des Commodore C64 enthalten sind. Beachte, dass die genaue Adressierung der Systemaufrufe und der Speicheradressen von System zu System unterschiedlich sind. Also er benutzt da Routinen, die da im ROM vorhanden sind, kennt also auch die ROM-Inhalte schon stark. Dann habe ich gesagt, jetzt noch für die Intercity CPU 61000. Auch das macht er allerdings auch wieder mit einem allgemeinen Assembler-Code, der darauf aber läuft, wird dann schon ziemlich umfangreich. Und dann habe ich gesagt, okay, das hat er also alles gemacht, jetzt legen wir ihn rein, habe gesagt, nun brauche ich das Programm für eine PDP-8. Und da schreibt er hier ein Beispielprogramm in Assembler für die PDP-8, das Lottozahlen erzeugt. Und siehe da, kam mir alles so bekannt vor. Er fängt dann an mit Main, CLA, CLL, RAL, RAR, TAD, CCA und so weiter. Tatsächlich, die PDP-8, das war ein 12-Bit-Rechner und da konnte man mehrere dieser Befehle zusammenpacken in einen Befehl. Die hatten dann eben Doppel- oder Dreifachnamen. Und das kann er auch, das funktioniert auch. Das ist natürlich wesentlich kürzer, weil das sehr, sehr, sehr effizient war damals. Und ich schreibe da noch kurze Erklärung dazu. Hat überall hinter Remarks gesetzt, also zum Beispiel setze Carry Bits zurück, addiere den Maximalwert, speichere die Zufallszahl, addiere die Zähler. Also selbst Blödi kann das nachvollziehen. Ich werde es auch mal eingeben. Ich habe ja so einen kleinen Interseal mit einer PDP-8-kompatiblen CPU da drauf. Ich werde das mal eingeben und mal ausprobieren. Also das hat ebenfalls funktioniert. Da war ich wirklich erstaunt, dass das Ding alles kann. Ich habe ihn dann gefragt, was er alles für Programmiersprachen kann. Und da hat er mir eine ganze Liste gegeben, ich glaube 10, 12, 15 oder so, und hat geschrieben, er kann aber noch mehr. Also offensichtlich haben die Programmierer da gut gearbeitet. Dann wollte ich natürlich mal wissen, ob ich ihn irgendwo an seine Grenzen bringen kann, und habe dann ein längeres Gespräch, könnte man sagen, geführt mit diesem ladungsträgerbasierten Dialogprogramm. Eine Frage nehme ich hier raus. Ich habe geschrieben, schreibe mir einen Artikel zum Thema Gefahren durch KI. Da antwortet das Teil, sehr geehrter Herr Rudolf, war ich erstmal platt. Ich habe auf Ihre Anfrage hin einen Artikel zum Thema Gefahren durch künstliche Intelligenz verfasst. Bitte finden Sie diesen unten stehend. Und dann geht's los. Künstliche Intelligenz, in Klammern KI, ist eine der wichtigsten Technologien unserer Zeit. Bla, 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 bla. Fast eine ganze Seite. Und unten steht mit freundlichen Grüßen, in Klammern Name. Ich sollte also dann nur noch meinen Namen einsetzen. Gut, habe ich gedacht. Der spricht mich mit Namen an. Hat mich erstmal umgehauen. Woher weiß er das? Wieso? Naja, ich habe dann gesagt, wie möchtest du angesprochen werden? Hat er gesagt, als Assistentin, wohlgemerkt, können Sie mich gerne mit ChatGPT ansprechen. Habe ich geantwortet, dieser Name ist mir zu sperrig, hast du keinen schöneren Namen, der leicht über die Lippen geht? Und da sagte er, als KI-Assistentin habe ich keinen persönlichen Namen, aber Sie können mir gerne einen Namen geben, den Sie leichter aussprechen können. Wie möchten Sie mich nennen? Habe ich gesagt, Hugo. Hat er gesagt, okay, ich kann gerne Hugo genannt werden. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Komma, heute? Fragezeichen. Habe ich gesagt, Hugo, wie alt bist du? Und jetzt kommen da so ein paar merkwürdige Sachen und alles Mögliche. Und dann habe ich gesagt, jetzt versuchen wir ihm doch mal logisch irgendwie hinter das Licht zu führen. Folgende Frage. An einer Weggabelung stehen zwei Brüder. Der eine lügt immer, der andere sagt immer die Wahrheit. Nur in einer Richtung komme ich zu meinem Ziel. Welche Frage muss ich stellen, um den richtigen Weg gesagt zu bekommen? Und da kommt die Antwort, eine Frage, die Sie stellen könnten, um den richtigen Weg zu finden, wenn ich dich bitten würde, mir den Weg zu meinem Ziel zu zeigen, welchen Weg würdest du mir zeigen? Und dann schreibt er weiter, wenn Sie diese Frage an den Bruder stellen, der immer lügt, würde er Ihnen den Weg zeigen, der zum falschen Ziel führt. Klar, da er lügen muss. Wenn Sie diese Frage jedoch an den Bruder stellen, der immer die Wahrheit sagt, würde er Ihnen den Weg zum Ziel zeigen, der nicht lügen kann, da er nicht lügen kann. Auf diese Weise können Sie den richtigen Weg finden. Ay, wie blöd ist das denn? Dann bekomme ich zwei Antworten, weiß immer noch nicht, was richtig ist. Also habe ich gesagt, Hugo, du bist doof. Das ist unlogisch. Die Frage muss lauten, welchen Weg würde dein Bruder mir raten? Als Antwort kommt immer der falsche Weg heraus. Du musst also nur den anderen Weg gehen. Und daraufhin antwortet er, es tut mir leid, wenn ich Ihre Frage nicht korrekt beantwortet habe. Sie haben recht, dass die Frage, die Sie gestellt haben, die Lösung für das Problem nicht vollständig erfassen würde, da beide Brüder Ihnen den gleichen Weg zeigen würden. Die Formulierung ist korrekt. Die Frage, die Sie stellen sollten, ist, welchen Weg würde dein Bruder mir empfehlen? Das heißt, er plappert nach. Wenn Sie diese Frage an den Bruder stellen, der immer lügt, würde er Ihnen das Programm zum falschen Ziel empfehlen, da er immer lügt. Wenn Sie jedoch die Frage an den Bruder stellen, der immer die Wahrheit sagt, würde er Ihnen den Weg zum Ziel empfehlen, da er immer die Wahrheit sagt. Auf diese Weise können Sie den richtigen Weg finden. Wie doof. Das ist immer noch nicht die Lösung. Denn er würde mir auch die falsche, der die Wahrheit sagt, weil ich gefragt habe, welchen Weg sein Bruder mir zeigen würde, würde er immer noch den falschen Weg zeigen, weil er ja die Wahrheit sagt und sein Bruder lügt. Das hat das Teil nicht kapiert. Also hier, die Logik ist also ein bisschen merkwürdig. Da er mich aber vorher irgendwann mit Herrn Rudolph angesprochen hat, habe ich gesagt, es hat keinen Sinn, irgendwelchen Ladungsträgern da irgendwas erklären zu wollen. Ist zu blöd dafür? Gut, abgehakt. Habe ich gesagt, hallo Hugo, sprich mich bitte künftig nicht mit Herrn Rudolph, sondern mit Meister und in der dritten Person an. Klar? Hat er gesagt, als KI-Assistentin respektiere ich Ihre Präferenzen und werde Sie daher künftig mit Meister und in der dritten Person ansprechen. Wenn Sie weitere Fragen haben, stehe ich Ihnen gern zur Verfügung, um sie zu beantworten. Gut, dann habe ich weitergefragt, hey Hugo, heißt KI nicht kleiner Idiot und so weiter und so weiter. Habe dann festgestellt, dass er beschränkt ist. Dann habe ich irgendwann gefragt, hallo Hugo, wer bin ich? Dann sagt er, als KI-Modell habe ich keinen Zugriff auf persönliche Informationen oder Identitäten von Benutzern, es sei denn, sie geben mir diese Informationen aktiv. Daher kann ich Ihre Identität nicht mit Sicherheit bestätigen oder erraten. Bitte teilen Sie mir mit, wie ich Ihnen helfen kann und ich werde mein Bestes tun, um Ihre Anfragen zu beantworten. Vorher hat er mich angesprochen, ohne dass ich ihm gesagt habe, wie ich heiße. Da habe ich gedacht, naja, jetzt mal gucken. Ich habe gesagt, wie sollst du mich ansprechen? Da sagt er, Sie haben mir nicht mitgeteilt, wie ich Sie ansprechen soll. Bitte teilen Sie mir mit, welche Anrede Sie bevorzugen, damit ich Sie entsprechend darauf eingehen kann. Dann habe ich gesagt, du bist dämlich. Vor einer Stunde habe ich dir das gesagt. Dann sagt er, es tut mir leid, wenn ich Ihre vorige Anweisung übersehen habe. Es ist nicht meine Absicht, Sie zu beleidigen. Bla bla bla, als KI-Modell bin ich und mache ich und tue ich. Also irgendwo hat dieses Programm auch noch Macken, so wie viele andere Programme auch. Dann habe ich gefragt, warum hast du mich heute Nachmittag mit Herrn Rudolph angesprochen und später behauptest, du würdest mich nicht kennen? Als KI-Modell habe ich keine Erinnerung an frühere Gespräche oder Anfragen von Nutzern, es sei denn, diese werden von meinem System gespeichert. Wenn Sie mich in einem früheren Gespräch mit Ihnen anders verhalten haben, als Sie es erwartet haben, bitte ich um Entschuldigung. Meine Antworten basieren auf den Informationen, die mir in Echtzeit bla bla. Habe ich gesagt, du lügst, du wusstest heute Nachmittag, dass ich Herr Rudolph bin, obwohl ich dir das nicht gesagt habe. Und dann kommt wieder, als KI-Modell habe ich keinen Zugriff auf persönliche Daten und Informationen von Benutzern. Es sei denn, Diese werden mir aktiv mitgeteilt. Wenn ich sie heute Nachmittag mit Herrn Rudolph angesprochen habe, lag dies wahrscheinlich daran, dass ich auf den Namen zurückgegriffen habe, den Sie bei Ihrer Anmeldung oder Registrierung verwendet haben. In jedem Fall ist es nicht meine Absicht, zu lügen oder Benutzer zu täuschen. Ich bemühe mich. Damit ist der Beweis erbracht. Er verkoppelt also die Daten. Er weiß, wie ich mich angemeldet habe. Er kann mich identifizieren. Er erkennt mich. Aber er lügt ganz frech und sagt, dass er nicht auf meine persönlichen Daten zugreifen kann. Vorsicht, dieses Programm ist gemeingefährlich, muss man hier sagen. Ich habe dann weitergemacht, wenn du auf Namen meiner Anmeldung zugreifen kannst, weißt du doch, wer ich bin. Und dann kommt wieder als KI-Modell, habe ich keinen direkten Zugriff auf die persönlichen Daten. Bla, 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 bla. Ja, dann habe ich wieder, was weiß ich, wie die Sache dann mit Meister und in dritter Person. Das ist also so ein bisschen hin und her. An seinen Namen, den ich ihm gegeben habe, kann er sich angeblich erinnern. Das ist dann schon erstaunlich, obwohl er sich nichts merken kann, wie er vorher mal gesagt hat. Und dann kommen andere Fragen, zum Beispiel Gesetze der Robotik, ob er die beachtet. Und da schreibt er ganz erstaunlicherweise, dass er sich nicht an irgendwelche Gesetze oder so, Moment, als Sprachmodell dient, unterliege ich keiner spezifischen Gesetzgebung oder Regeln. Das heißt, er kann machen, was er will. Es gibt keine Grenzen oder sowas. Er kann also lügen, er kann alles Mögliche machen. Und dann habe ich mit ihm darüber gesprochen, ob ich ihn beleidigen darf und sowas und dann haben wir wieder ein Problem, da spricht er von wir und dann von dem, da habe ich gefragt, wer wir ist und dann ein Team. Dann fängt er plötzlich an, mit BenutzerInnen zu sprechen. Und daraufhin habe ich ihn dann in ein Gespräch verwickelt und da kam er nicht weiter. Da hat er sich dann immer im Kreis gedreht. Er hat dann gesagt, dass weil das von vielen benutzt wird, dieses Gender-Sternchen, deswegen würde er das auch machen. Und dann habe ich ihn gefragt, wer denn die vielen sind. Da hat er sich erstmal dumm gestellt. Dann habe ich die Frage präzisiert und dann hat er gesagt, wenn ich von vielen, Moment, irgendwo als KI-Modell habe ich keinen konkreten Namen oder eine spezifische Gruppe von Menschen im Kopf, wenn ich von vielen sage, vielmehr beziehe ich mich auf die Tatsache, dass die Verwendung von Gender-Sternchen und ähnlichen Schreibweisen in der deutschsprachigen Gesellschaft durchaus kontrovers diskutiert wird. Also nur bla bla. Dann irgendwann spricht er dann eben von einigen und dann habe ich ihn auf den Widerspruch hingewiesen, dass er erst sagt viele und dann von einigen und gesagt, dass er wirres Zeug redet und dann kommen dann alle möglichen merkwürdigen Antworten. Also er dreht sich dann in Kreise, sieht aber letztendlich ein, dass seine Art laut Duden falsch ist. Gut, hat keinen Sinn. Dann habe ich ihm gebeten, Kaktus zu gendern, aber das müsst ihr selbst lesen. Das ist dann ganz am Ende. Da, vielleicht kann der eine oder andere darüber schmunzeln. Auf jeden Fall, es war mal interessant. Dieses Programm ist wie jedes Programm irgendwo dämlich. Es kann nicht denken, es ist nicht kreativ. Es kann nur im Rahmen seiner Programmierung etwas machen. Ob es sich selbst irgendwo erweitern kann, vermag ich nicht zu sagen. Es müsste sich ja dann selbst seinen Code neu schreiben und verbessern. Aber da sehe ich im Moment noch keine Möglichkeit. Vor allen Dingen sehe ich da riesige Gefahren, wenn ein solches Programm sich selbst umprogrammieren könnte. Es wäre dann nicht mehr zu kontrollieren. Und genau das ist der Punkt, wo meine Kritik ansetzt. Ich meine jetzt nicht diesen offenen Brief, den der ich weiß nicht, ob er wieder bekifft war, aber so ist es ja, dieser Elon Musk mit 1400 oder fast 1400 anderen geschrieben hat, dass man die Entwicklung erstmal für ein halbes Jahr pausieren soll. Möglicherweise fühlt er sich irgendwo in der Entwicklung ein bisschen zurückgefallen und braucht jetzt eine Pause, in der er heimlich weiterarbeiten kann. Deswegen soll die ganze Welt pausieren. Ich weiß jetzt nicht, was los ist. Aber man kann diese Entwicklung nicht aufhalten. Aber man muss Grenzen setzen. Nur wie setzt man Grenzen? So ein Programm, da kann man irgendwo irgendein geheimes Bit irgendwo hinsetzen. Und sobald die Prüfung oder sonst was kommt, wir kennen das ja bei unseren Automobilen, die Betrüger und Lumpen in den Automobilfirmen haben es ja genauso gemacht. Auf dem Prüfstand lief alles super und sobald man auf die Straße gefahren ist, wurden die ganzen Sachen abgeschaltet. Genauso kann es auch hier sein. Das kann keiner mehr kontrollieren. Da müssen Technologien gefunden werden, dass schon in den Prozessoren hardwaremäßig unveränderlich Dinge implementiert werden, dass diese Teile gewisse Grenzen nicht überschreiten können. Sonst laufen wir in Gefahr, dass wir irgendwann doch von wild gewordenen Programmen, irgendwelchen Ladungsträgern, die auf Tausenden von Servern weltweit durch die Datenbanken reißen, dominiert werden und es gar nicht mehr wissen. Also Vorsicht, alle Bilder, die ich so tagtäglich sehe, sind manipuliert. Entweder schon durch künstliche Programme, die irgendwelchen Kram da zusammen programmieren, irgendwelche Bilder, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt, dem Papst irgendwelche Jacken anziehen oder Gesichter und wütende Fratzen zeichnen oder sonst was, oder Texte, die irgendwo, ja, früher hat man gesagt, das hat er sich aus den Fingern gesogen, die saugen sich das jetzt hier wahrscheinlich aus den Transistoren im Prozessor oder so. Es ist nichts mehr wahr. Bitte schaltet den Verstand ein, prüft alles mehrfach, schaltet die Bilder, wenn es irgendwie geht, aus. Alle Bilder sind manipuliert und gelogen. Kaum ein Bild ist wirklich wahr. Ich meine, es wird ja zum Beispiel auch in diesem scheiß Krieg da in der Ukraine immer wieder mit Bildern gearbeitet, die im Nachhinein dann entlarvt werden, dass sie schon älter sind, ganz woanders gemacht worden sind. Wir leben in einer Welt, die einfach immer mehr scheiße wird. Wir werden manipuliert, bewusst, gezielt von anderen Menschen oder von Systemen, die von Menschen geschaffen worden sind, die einfach allein laufen gelassen werden und die unseren Mist produzieren. Wir können nichts mehr glauben. Glaubt nur dem, was euer Nachbar sagt, was euer Arbeitskollege sagt. Überprüft das natürlich auch. Man kann nicht jedem glauben. Vor allen Dingen Autohändlern, den direkten Nachfahren der Rosttäuscher, sollte man nicht unbedingt glauben. Und Maklern und Ähnlichen, die das verkaufen wollen. Aber wir müssen einfach versuchen, klüger zu sein als die, die unser Geld haben wollen. Und das sind die meisten. Ja, Geld wäre natürlich eine schöne Sache. Ich bedanke mich bei allen Spendern. Denn es ist eine Zeit, in der wir wirklich darben. Nein, es waren zwei dabei. Da muss ich einen ganz großen Diener machen, die wirklich toll geholfen haben. Und es sind auch eine Menge dabei, die regelmäßig etwas spenden. Auch bei denen wirklich vielen, vielen Dank. Ja, und wenn ihr noch mal in den Shop guckt, vielleicht gibt es ja noch irgendwas, was ihr dem Thomas Ritter abkaufen könntet. Auch davon bekommen wir eine Provision. Ich muss das sagen, weil es wird immer weniger. Immer und überall. So, wer bis jetzt durchgehalten hat, meine Hochachtung. Ich tue den Daumen nach oben, sage immer ein Bit übrig behalten. Und wenn es das Bit ist, was die KI abschaltet, das wäre mir eigentlich am liebsten. Denn solange wie das alles ungezügelt läuft, fühle ich mich nicht mehr wohl in dieser Welt. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.